Literaturagenten von Radio 1 und Radio 3 mit Thomas Böhm.
Herzlich willkommen. Im England des 17. Jahrhunderts nahm man an, dass Hexen sich in Hasen verwandeln, um schnell zu entkommen. Ebenfalls aus dem 17. Jahrhundert stammt die Vorstellung, dass das schwarze, schwer verdauliche Fleisch des Hasen Albträume auslöst. Und im Alten Testament wurde der Verzehr von Hasenfleisch sowieso als Tabu beschrieben. Im Buddhismus aber gibt es eine Geschichte, bei der der Hase sich für andere opfert, indem er ins Feuer springt. Kurz: Der Hase ist eine Projektionsfläche, auch deshalb, weil man eben nicht so viel über ihn weiß. Grund genug für uns, zu Ostern mit der Autorin eines preisgekrönten Buches zu sprechen. Eine Autorin, die einen Feldhasen großgezogen hat. Außerdem gibt es ein Buch mit dem harmlosen Titel Frühlingsnacht, in dem es aber spannend und abgründig zugeht. Dieses Buch stammt übrigens vom Lieblingsautor von Siri Høstvedt. Der ist Norweger und heißt Tarje Vessos. Und dann gibt es noch ein Buch über das Kriegsende, in dem der Sommer die Hauptrolle spielt. Herzlich willkommen zu den Literaturagenten, dem Podcast mit dem Seitenblättern.
Favorit Buch.
Ihr stilles Verhalten, ihre Wachsamkeit und ihr ausgezeichnetes Gehör, gepaart mit ihrer unheimlichen Geschwindigkeit und der Fähigkeit, Jägern zu entkommen, verleihen ihnen einen Anschein von Übernatürlichkeit. Sie sind stille Tiere, klagen jedoch laut, bevor sie einer Verletzung erliegen.
An welches Tier denken Sie bei dieser Beschreibung? Kleiner Tipp: Angeblich bringt es in diesen Tagen die Ostereier. Zu der englischen Politikberaterin Chloe Dalton kam ein gerade geborener Hase mitten im Winter als von der Mutter verlassener Findling. In ihrem Buch Hase und ich erzählt sie, wie ihr das schier Unmögliche gelang, einen Wildhasen großzuziehen. Die Literaturagenten sprachen in der Woche vor Ostern mit Chloe Dalton über ihre, so der Untertitel, außergewöhnliche Begegnung.
Chloe Dalton, in ihr Buch ist sehr viel selbst gesammeltes Wissen eingeflossen, aber auch Wissen, das Sie durch Lektüre gewonnen haben. Deshalb können Sie sicher einschätzen, wie selten ist das, was Sie in Ihrem Buch beschreiben, die Aufzucht eines gefundenen Feldhasen.
I try to be clear in the book that I am not the first person who has ever raised or nurtured a baby hare.
Ich wollte klarmachen, dass ich natürlich nicht die Erste bin, die ein Hasenbaby großgezogen oder gepflegt hat. Viele haben das schon erlebt, vielleicht sogar einige Hörer Ihrer Sendung, die in Tierheimen arbeiten, auf dem Land leben oder Tierärzte sind. Das Ungewöhnliche an meiner Erfahrung ist meiner Meinung nach die Tatsache, dass ich die Möglichkeit hatte, in gewisser Weise in Freiheit mit dem Tier zu leben, da ich das Hasenbaby nie eingesperrt hatte. Es konnte kommen und gehen, wie es wollte. Ich denke, das ist ziemlich selten. Die Vorstellung, dass ein Tier, das nicht domestiziert ist, also kein Haustier, nachts durch die Felder streift und tagsüber zurückkehrt, um neben einem Menschen zu schlafen, dem es vertraut.
Roams the fields at night and returns by day to sleep alongside a human that it has come to trust.
Was Ihr Fund Ihnen ermöglicht hat, ist zunächst einmal, dass Sie den kleinen Feldhasen sich genau anschauen konnten. Es war eine Häsin. Sie konnten ihr viel näher kommen, als die allermeisten Menschen das je tun werden. Was sieht man aus der Nähe, was man aus der Ferne nie sehen wird und was auch zum Beispiel Fotos nicht abbilden können?
Up close to a hare, you can see the full extraordinary detail of the colors in their fur. They're not simply brown.
Man kann die Farben ihres Fells in all ihren außergewöhnlichen Details erkennen. Es ist nicht einfach nur braun. Die Farbe variiert von rotbraun und goldfarben über sehr, sehr blasses Creme und Weiß zur Farbe kühler Asche. Und all das verändert sich das ganze Jahr über. Das Tier lag neben mir, während ich schrieb. Wenn ich also die Farbe der Schnurrhaare beschreiben wollte, betrachtete ich sie aus nächster Nähe. Das war ein unglaubliches Privileg. Es fühlte sich auch magisch an. Es verlieh dem gesamten Erlebnis, das Buch zu schreiben, etwas Verzaubertes.
Wir sind in einer Büchersendung, deshalb können wir nachvollziehen, Chloe Dalton, dass Sie, als Sie kaum Rat für die Aufzucht von Feldhasen im Internet gefunden haben, zu Büchern griffen. Und da wurden Sie vor allem in den Büchern von Jägern fündig. Von Plinius stammt sogar der Satz: der Hase zur allgemeinen Beute geboren. Was sagt das über die Beziehung des Menschen zum Hasen aus?
It is true that some of the most beautiful accounts of the behavior and nature of hares have been written paradoxically in a way by people who have hunted them.
Es stimmt, dass einige der schönsten Berichte über das Verhalten und die Natur von Hasen paradoxerweise von Menschen verfasst wurden, die sie jagten. Was mir in diesen Büchern auffiel, war eine sehr seltsame Mischung aus Jagdfreude, aber auch Mitleid und Trauer über die Tötung eines so schönen Tieres. Und ich glaube, den Jägern fiel die außergewöhnliche Athletik der Hasen auf, die Tatsache, dass sie so oft entkommen konnten. Und das tun sie auch heute noch, durch eine Kombination von Fähigkeiten, die sie über Jahrtausende der Verfolgung durch den Menschen angeeignet haben. Um einen gewissen Nervenkitzel zu erleben und zu zeigen, wie schnell ihre Hunde rennen können. Das Überleben der Hasen hat etwas Erstaunliches, dass sie sich trotz aller Beeinträchtigung durch moderne Agrarwirtschaft in unserer Landschaft halten konnten. Denn anders als Kaninchen leben Hasen ihr ganzes Leben lang oberirdisch und haben keinen Ausweg. Ihr Überleben bis in die heutige Zeit ist daher ein Wunder. Und ihr Wesen hat etwas sehr Bewegendes und Berührendes.
So their survival somehow into modern times is miraculous, and there's something about their nature, which is very moving and touching as a result.
Wirklich guten Rat fanden sie bei einem Autor namens William Cooper, dem im Jahr 1774 offensichtlich drei von Nachbarkindern geschenkte Hasen halfen, eine Depression zu überwinden. Cooper schrieb darüber, wie man Hasen ernähren kann, in einem Gedicht. Und liest man dieses Gedicht, dann handelt es eigentlich nur davon, wie und was sein Hase namens Tiny gefressen hat. Warum ist das poetisch?
I found Cooper's poems very moving because he clearly loved the hares that came into his possession.
Ich fand Coopers Gedichte sehr bewegend, weil er die Hasen, die er besaß, offensichtlich liebte. Berührt hat mich insbesondere John Coopers Gedicht, das er nach dem Tod eines dieser Hasen schrieb und dabei auch über seine Abscheu vor der Jagd. Und er findet in diesem Gedicht etwas Trost darin, dass dieser Hase zumindest vor dieser Art von Verfolgung sicher war. Obwohl ich natürlich hinzufügen sollte, dass es zu verschiedenen Zeiten gute Gründe dafür gab, dass die Menschen Hasen aßen. Sie waren eine wichtige Fleisch- und Nahrung Quelle für Familien, insbesondere in Zeiten der Nahrungsmittelknappheit.
Favorit Buch.
Unser Osterfavorit ist Chloe Daltons Buch Hase und ich. Chloe Dalton ist außenpolitische Beraterin, arbeitet für die britische Regierung. Im Februar 2021 fand sie ein offensichtlich von seiner Mutter verlassenes Hasenjunges und beschloss, dies aufzuziehen. Las deshalb viele Bücher über Hasen, fand darin all die, Zitat, guten und schlechten Eigenschaften, die Hasen über Jahrhunderte angedichtet wurden. Und sie machte dabei, wie sie uns im Interview erzählte, erstaunliche Beobachtungen.
Well, some of the things I observed that contradicted what I'd read about hares were very practical. There were things like it's often said that hares don't shut their eyes to sleep.
Nun, einige meiner Beobachtungen widersprachen dem, was ich über Hasen in Büchern gefunden hatte. Da stand zum Beispiel, dass Hasen ihre Augen nicht zum Schlafen schließen. In einem Buch stand, dass Hasen kein Wasser trinken. Die Häsin, die bei mir lebte, schloss die Augen zum Schlafen und wenn Wasser verfügbar war, trank sie große Mengen davon. Und dann gibt es eben diesen Aberglauben, dass Hasen oft als Hexentiere angesehen werden. Frauen sollten sich angeblich in Hasen verwandeln, um die Gebote des Teufels auszuführen und solche Dinge. Solche magischen Vorstellungen gibt es in vielen verschiedenen Kulturen. Und es gibt Zuschreibungen, die haften bleiben. Shakespeare schrieb unter anderem darüber, dass Hasen feige, verrückte Wesen seien. Das kommt von der Beobachtung der boxenden Hasen im März während der Paarungszeit. Aber es sind gar nicht zwei Männchen, die boxen, sondern Häsinnen, die Männchen abwehren, wenn sie nicht paarungsbereit sind. Ich könnte also noch lange so weitermachen, denn fast alles, was ich über Hasen gelesen habe, ist übertrieben oder in irgendeiner Weise falsch. Hasen sind weit davon entfernt, verrückt zu sein. Es sind wunderschöne, würdevolle, geheimnisvolle Wesen, die, wie gesagt, trotz fast aller Widrigkeiten an ihrer Existenz festhalten.
Dignified, mysterious creatures that somehow, as I said, you know, cling on to existence despite almost everything being stacked against them.
Chloe Dalton, ein zentraler Satz des Buches fällt für mich in einer Szene, Da ist die Häsin gerade wenige Wochen alt. Sie sitzen auf den Steinstufen vor ihrem Haus, beobachten die Häsin, hören den Lerchen zu, die mit ihrem Gesang die Landschaft erfüllen. Und dann heißt es, ich war ein Teil davon. Was enthält dieser Satz für Sie?
Living with the hare did make me realize that I had in my previous life, you know, before the pandemic, before lockdown brought me to the countryside and made this experience possible. You know, my life had been very separate from nature, perhaps extremely so in comparison to many of your listeners.
Das Leben mit dem Hasen hat mir bewusst gemacht, dass ich in meinem früheren Leben vor der Pandemie, bevor mich der Lockdown aufs Land brachte und diese Erfahrung ermöglichte, sehr weit von der Natur entfernt war. Vielleicht sogar extrem im Vergleich zu vielen ihrer Zuhörerinnen und Zuhörer. In meinem Buch schreibe ich darüber, dass ich den Wechsel der Jahreszeiten kaum wahrnahm, weil mein Leben so urban und international war. Und mir ist klar geworden, dass ich, obwohl ich mein Leben und meinen Job absolut liebte und nichts daran ändern wollte, in mancher Hinsicht von der Natur entfremdet. Von ihr getrennt war, dass es Aspekte in meinem Leben gab, die in mancher Hinsicht sehr unnatürlich waren, obwohl sie sehr erfüllend und aufregend waren. Und so wurde mir durch die Häsin klar, dass ich ein Tier bin. Wir sind alle Tiere, wir sind Teil der Natur und wir leiden, wenn wir von der Natur getrennt sind. Und dass die Natur in jeder Lebensphase auf uns wartet. Wenn wir uns aufmachen, sie zu finden, ist sie da. Das ist sehr verzeihend und sehr tröstend. Ich glaube, in dem Moment, den Sie zitieren, hatte ich einfach dieses Gefühl der Einheit und des Teilseins mit der Natur und empfand unglaubliche Dankbarkeit gegenüber der Häsin für diese Eingebung, die mir vielleicht ohne sie nie oder erst viel später in meinem Leben zuteil geworden wäre.
For that epiphany that might well not have come to me either at all or certainly very much later in my life.
Wo wir gerade beim Vogelgesang waren, Sie beschreiben zarte Laute, die Häsin von sich gab, Laute, von denen Sie überhaupt nichts in der Literatur über Hasen gelesen haben. Was war denn Ihr wichtigstes Mittel, um mit der Häsin zu kommunizieren?
My primary means of communicating with the hare was really observing her, giving her space, watching her.
Meine wichtigste Kommunikationsmethode mit der Häsin war, sie zu beobachten, ihr Raum zu geben, sie nicht zu stören. Ich bin mir also nicht sicher, ob ich sagen kann, dass sie mit mir kommuniziert hat, außer durch ihre Anwesenheit. Indem sie sich mir näherte, sich in meiner Gegenwart sicher genug fühlte, um zu schlafen. Und dann eben durch dieses ganz und gar außergewöhnliche Ereignis, das mich dazu brachte, das Buch zu schreiben. Als die Häsin 2 Jahre alt war, brachte sie Junge zur Welt, in meinem Bürozimmer, hinter einem Vorhang. Ihr Vertrauen in die Sicherheit dieses Ortes wurde mir durch ihre Entscheidung zur Geburt deutlich. Zu den Geräuschen, für die habe ich noch keine Erklärung gefunden. Vielleicht hat jemand, der zuhört, eine. Schreiben Sie mir einfach. Manchmal sagen Menschen, die Kaninchen als Haustiere halten, dass sie Ähnliches gehört haben. Aber ich beschreibe in dem Buch die verschiedenen Geräusche, die sie im Laufe ihres Lebens macht, in verschiedenen Lebensabschnitten. Sie alle haben mich sehr beeindruckt, denn Hasen sind die meiste Zeit völlig stumm. Deshalb habe ich bei den seltenen Gelegenheiten, bei denen die Häsin ein kleines Geräusch machte, sehr darauf geachtet.
The vast majority of the time. So on the rare occasions when she would make a little noise, I paid a great attention to it.
Claire Dalton, ihr Buch zu lesen ist eine herrliche Entschleunigung. Es gibt aber durchaus Momente der Spannung, die immer mit der Frage verbunden sind, kommt die Häsin zurück? Ganz zum Schluss findet sich der Satz, die friedliche Atmosphäre, die sie im Haus verbreitet hat, wird auch dann noch bleiben, wenn sie längst fort ist. Warum?
This is perhaps the greatest gift the hare has given me. She introduced this incredible sense of calm into my life.
Das ist vielleicht das größte Geschenk, das mir die Häsin gemacht hat. Sie hat diese unglaubliche Ruhe in mein Leben gebracht, das vorher, wie wahrscheinlich bei vielen Menschen, die zuhören, laut, hektisch, chaotisch und voller Telefone, Computer, Anrufe, Musik war. Und weil ich meine Gewohnheiten an dieses wilde Tier anpassen musste, habe ich vieles aufgegeben. Zum Beispiel habe ich aufgehört, nachts das Licht anzumachen, außer wenn es ganz dunkel war, weil ich die Nachtschicht der Häsin nicht beeinträchtigen wollte. Ich habe vorhin gesagt, dass ich sie lang beobachtete. In diesen Momenten konnte ich fast spüren, wie mein Herzschlag langsamer wurde und Ruhe über mich kam. Das ganze Wesen der Häsin schien mir von Ruhe geprägt zu sein und diese Ruhe hat sie im ganzen Haus verbreitet. Und das Haus ist nun voll von Erinnerungen an ihre Anwesenheit, zum Beispiel diese leichte Vertiefung im Teppich, die sie hinterlassen hat. Und ich hoffe, dass dies die Leser aus dem Buch mitnehmen, dass auch sie beim Öffnen der Seiten diese Art von Magie spüren können, die von der Präsenz der Häsin ausgeht. Wissen Sie, wir hören ständig zu Recht so viele Geschichten über die Schäden, die wir der Umwelt zufügen. Aber die kleinen, leisen Geschichten, die uns Hoffnung geben können, sind selten. Und obwohl vielleicht nicht jeder die Erfahrung machen kann, die ich gemacht habe, denke ich, dass wir alle im Laufe unseres Lebens hoffen können, ein besseres Gleichgewicht zwischen Mensch und Wildnis zu finden. Die verbleibende Wildnis spiegelt meiner Meinung nach einen Teil von uns wider und spricht ihn an, diesen kleinen Kern der Wildnis, der tief in unseren Herzen verborgen ist. Wenn Leser das Buch also zur Hand nehmen und sich der Natur, den wilden Tieren und dem Frieden näher fühlen, wäre ich sehr glücklich. Denn genauso habe ich mich beim Schreiben des Buches gefühlt. Closer to wild animals and more at peace, then I will be very
happy, because that is certainly how I felt writing the book. Chloe Dalton, Hase und ich, wurde ins Deutsche übersetzt von Claudia Amor, ist im Klett-Cotta Verlag erschienen, 304 Seiten, kosten 22 Euro. Und wenn Sie der Einladung von Chloe Dalton folgen wollen, sich mit ihr über Hasengeräusche auszutauschen, Sie finden die E-Mail-Adresse von Chloe Dalton auf ihrer Homepage.
Wirkungstreffer. Das mich umgehauen hat.
In der vorletzten Sendung haben wir Ihnen zwei New York-Romane vorgestellt. Der große Gatsby von F. Scott Fitzgerald. Das Buch ist vor genau 100 Jahren, im April 1925 erschienen. Und der Fall Brooklyn, der neue Roman von Jonathan Lethem. Doch nicht nur der Schauplatz verbindet Fitzgerald und Lethem, wie uns Jonathan Lethem im Interview erzählte. Wie andere Schüler auch litt Lethem unter den vom Lehrplan vorgeschriebenen Büchern, mit einer Ausnahme.
The only book that I was assigned and that I opened.
Das einzige Buch, das mir zugewiesen wurde, das ich aufschlug und dachte, oh, Moment mal, oh, das sollte ich mir genauer anschauen. Das Buch, das mich sogar regelrecht aus der Bahn warf, war der große Gatsby. Und es war natürlich kein Zufall, dass dieses Buch auf dem Leseplan des Lehrers stand, der für mich der interessanteste war. Was wieder mal ein Beispiel dafür ist, wie Menschen und Bücher sich gegenseitig zum Leben erwecken. Was mich am großen Gatsby faszinierte, war das sehr klare Bewusstsein für die Lebenswelten der Eingewanderten. Der Konflikt zwischen dem alten Geld und dem neuen. Das starke soziale Bewusstsein macht dieses Buch zu einem Vorläufer vieler Werke, die als Gesellschaftsromane gelten. Obwohl es sich nicht wie ein solcher liest. Der große Gatsby hat auch mein Werk beeinflusst, insbesondere meinen Roman Chronic City, der wie Gatsby vom Gefühl beherrscht wird, dass New York nicht eine Welt ist, sondern viele ineinandergreifende Welten.
The sense that New York is not one world, but it's many interlocking worlds.
Jonathan Lethem über Der große Gatsby, der Roman von F. Scott Fitzgerald, ist zuletzt in einer umfassend kommentierten Neuübersetzung von Bernhard Robben im Manesse Verlag erschienen. Das Interview zu dieser Neuübersetzung, ebenso wie das mit Jonathan Lethem über seinen Roman Der Fall Brooklyn, finden Sie in unserem Sendungsarchiv und im Literaturagent-Podcast in der ARD-Audiothek.
Autoren sind auch nur Leser.
Gefragt, welches ihr Lieblingsbuch sei, antwortete Siri Hustvedt einmal: Das Eisschloss, der Roman des norwegischen Schriftstellers Tarjei Vessos. Dass wir dessen Werk hierzulande kennen, verdankt sich dem Berliner Gugolz Verlag, der in den letzten Jahren die Bücher von Vessos veröffentlicht hat. Gerade ist ein neuer Band erschienen, er heißt Frühlingsnacht, erzählt die Geschichte eines 14-Jährigen und seiner Schwester, die eine Nacht allein zu Hause sind, weil die Eltern zu einer Beerdigung fahren. Und da klopft es an der Tür. Alles Weitere erzählt uns jetzt unser lesender Autor, der isländisch-deutsche Schriftsteller und Übersetzer Christoph Magnusson. Hallo Christoph.
Hallo, guten Abend Potsdam.
Das ist natürlich eine tolle, eine spannende Ausgangssituation, die Vessos hier schafft. Ich habe sie mit wenigen Worten beschrieben. Wie baut er die denn literarisch auf?
Ja, er baut das literarisch so auf, dass wirklich das alles erzählt wird aus der Perspektive von diesem 14-jährigen Halstein, wie der heißt.
Ja.
Und er entwirft dann erstmal so ein großes Panorama der Unschuld, mit dem es losgeht. Die Eltern sind weg. Was macht die 18-jährige Schwester? Sie trifft sich mit ihrer Flamme, um im Radio das Wunschkonzert anzuhören. Der 14-Jährige denkt, oh, jetzt kann ich mal im Flur ganz laut rufen, weil meine Eltern sind nicht da. Also auf diesem Unschuldslevel bewegt sich das Ganze. Oder wenn der dann doch mal so ein bisschen Körperlichkeit reinkommt, dann ist das, ach, sie hat so eine schöne glatte Stirn oder der Haaransatz ist so schön. Das heißt, das ist wirklich, es beginnt ganz, ganz ruhig und dann geht er raus auf eine Wiese und beobachtet den Engelwurz und die Schnecken. Und ja, es ist so, es geht so ganz langsam los. Ja, und dann klopft es an der Tür.
Und wer steht da vor der Tür und wie verändern die Gäste die Welt, diese unschuldige Welt, die vorher heraufbeschworen worden ist?
Tja, dann geht es nämlich wirklich los. Dann merkt man, was der ein Meister des Spannungsaufbaus Taiyev Yesos auch ist. Da steht nämlich eine komplette dysfunktionale Familie vor der Tür. Autopanne, Vater redet die ganze Zeit, rudert mit den Armen, macht alle wahnsinnig. Sein Sohn redet kaum was, wenn ist er ganz aggressiv. Der war traumatisiert, der ist im Krieg gewesen. Dann die schwangere Frau, bei der die Wehen eingesetzt haben, genau in dem Moment, wo die Autopanne war. Und die Schwester, in die sich Hallstein verliebt. Und als würde das nicht reichen, als die dann alle reingelassen worden sind und diese beiden Teenager völlig überfordert sind mit dieser Situation, kriegen sie mit, Mutter sitzt noch im Auto, also die Stiefmutter. Die weigert sich nämlich inzwischen zu gehen, weil sie diese ganze Familiensituation so schlimm findet, sich mit ihrem Mann andauernd streitet und hat während dieser Autofahrt auch noch aufgehört zu sprechen. Das heißt, die muss man auch noch irgendwie da reinbekommen. Und das ist nur die Ausgangssituation für die Verwirrung, die in diesem Buch passiert.
Das ist ja eine Grunderfahrung der menschlichen Existenz, jemand Fremden gegenüberzustehen. Das, was Hallstein jetzt hier sozusagen in Extremo erlebt, da steht, wie du sagst, eine dysfunktionale Familie. Wie gestaltet Wessers diese Erfahrung denn aus? Welche Erfahrung hast du beim Lesen vielleicht gemacht? Welche Schlüsse möglicherweise daraus gezogen?
Ja, was ich ganz besonders interessant fand, war die Art und Weise, wie man darüber erzählt. Also erstmal kennt man das ja, dysfunktionale Familie in der Literatur, gerade in der skandinavischen Literatur. Das gab es ja in der Generation der skandinavischen Autoren vor Wesers ganz viel, dass man einfach da am Anfang eine bürgerliche Fassade noch hatte und die bröckelt immer mehr und am Schluss sind die Masken gefallen und alles ist ganz schlimm und endet irgendwie tragisch. Das kennt man von Ibsen, das kennt man von Strindberg und hier sind aber diese Masken von Anfang an gar nicht da. Hier ist von Anfang an alles schlimm. Und er nimmt dann eine ganz andere Biegung. Er geht dann sozusagen rein in ein flirrendes Beobachten, was natürlich auch dazu passt, zu dieser Frühlingsnacht, wo zum ersten Mal eigentlich wirklich Mitternacht auch die Sonne scheint. Er lässt das eben diesen 14-Jährigen beobachten, der so ein bisschen diese Familie sich anguckt, wie seine Lieblingswiese, die Schnecken, den Engelwurz, was er sich sonst anguckt, wo er denkt, da ist vielleicht auch irgendwo eine Schlange versteckt, man weiß es nicht. Aber er hat erstmal so eine Wahrnehmung, die gar nicht das festnageln will, was da ist, nicht festzurren, sondern er tastet sich da so rein, er gleitet eigentlich von Beobachtung zu Beobachtung und dadurch bekommt das etwas extrem Tastendes und dadurch ja etwas Zärtliches. Und das ist unglaublich faszinierend zu gucken, wie auf der einen Seite dieser zärtliche, tastende Blick, der auch einen Geschmack hat für Surreale, prallt auf diese Familie mit über Jahre eingeübten, angestauten Hass, den die gegenseitig also aufeinander loslassen. Also man hat wirklich das Gefühl, diese Familienmitglieder, die schleppen alle so Mistkübel mit sich rum, die sich gegenseitig so vor die Füße kippen. Das ist wirklich so, da ist so viel Hass, so viel Trauma und das dann mit diesem zärtlichen Blick beschrieben. Das ist die Spannung, von der dieser Roman lebt.
Wisst ihr, das wird ja immer wieder gelobt für seine poetische Sprache. Wie liest die sich denn in der Übersetzung von Hinrich Schmidt-Henkel, der bislang ja alle Bücher von Wessers übersetzt hat?
Ja, das ist natürlich etwas, was für den Übersetzer gleich aus zwei Gründen schwer zu übersetzen ist. Nämlich zum einen muss man das ja erstmal erkennen, also diese Ambivalenz. Also man hat eigentlich jeden Satz vor sich, der kommt erstmal im Norwegischen her, so da wie ein normaler Satz, der könnte auch total banal sein. Und trotzdem hat jeder Satz so seinen ganz eigenen literarischen Reiz, den überhaupt erstmal zu sehen, den zu finden und den dann eben so rüberzubringen, dass es sprachlich einen Reiz hat und dass es eben auch, ja, wie ich meinte, die Dinge nicht festzurrt, sondern in einer ganz bewusst gesetzten Ambivalenz lässt. Also das ist nichts beliebig oder so, da wird nichts rübergewischt oder so, aber es gibt eben dieses ganz genau gearbeitete Doppeldeutige. Und das gelingt Hinrich Schmidt-Henkel großartig. Und man sieht auch, er hat auch immer wieder Chancen, also wenn Dinge beschrieben werden, wirklich auch sprachlich sehr zu glänzen. Also ich hätte sogar ein kurzes Beispiel.
Unbedingt.
Da ist die Situation, also es regnet auch noch unglaublich und dann fahren die beiden Jungs zusammen los und sollen eine Hebamme holen und müssen alle schnell mit dem Fahrrad durch diesen Regen fahren. Und das klingt dann bei Wesers in der Übersetzung von Hinrich Schmidt-Henkel so: er freute sich, dass er das gefragt worden war. Das Fahrrad sang und sogar die Luft ringsum war sausen und singen. Sie strampelten feste, zischten wie zwei mit grobem Pinsel gemalte Querstriche durch das Regengewebe. Die Straße lag leer.
Ja, da bekommt man wirklich schnell in zwei Zeilen Geschmack für die poetische Sprache. Vielen Dank für diesen Ausschnitt. Zum Schluss, wie immer, musst du mit einem Pinselstrich ein Kurzurteil für den Buchaufkleber finden.
Das ist immer meine Lieblingsdisziplin. Also hier würde ich auf den Aufkleber schreiben: mit diesem Roman macht man jede Frühlingsnacht zum Tag.
Sagt Christoph Magnusson über Taye Wesers Frühlingsnacht. Der Roman wurde ins Deutsche übersetzt von Hinrich Schmidt-Henkel, ist erschienen im Gogols Verlag, 240 Seiten, kosten 25 Euro. Und ich hätte direkt Lust, die kommende Nacht mit diesem Buch zu verbringen. Vielen Dank für den Hinweis, lieber Christoph.
Ja, aber gerne.
Ein Ende und ein Anfang. So hat der Berliner Historiker Oliver Hilmes sein neues Buch genannt, in dem er erzählt, wie der Sommer 45 die Welt veränderte. Oliver Hilmes ist der Autor von zahlreichen historischen Bestsellern, unter anderem Berlin 1936 und Berlin 1943, und hat auch über Persönlichkeiten der Zeitgeschichte geschrieben. Einmal Maler Werfel zum Beispiel, Cosima Wagner und Franz Liszt. Jetzt hat er passend zum 80. Jahrestag des Kriegsendes das Jahr 1945 thematisiert. Eine Empfehlung, die wir jetzt bekommen von Anne-Dore Krohn. Hallo, liebe Anne-Dore.
Hallo Thomas.
Anne-Dore, es gibt ja schon viele Bücher zum Kriegsende. Warum empfiehlst du uns jetzt gerade dieses Buch?
Ja, mich hat dieses Buch von Oliver Hilmes aus mehreren Gründen begeistert. Also man zoomt mit diesem Buch richtig rein in dieses Jahr 1945 und versteht viel besser die Stimmung zwischen Ende und Anfang, wie das Buch eben auch heißt. Und das ist außerdem spannend zu lesen, also streckenweise wie ein Krimi. Oliver Hilmes hatte einige Cliffhanger auch eingebaut. Und er schreibt hier das Porträt eines ganzen Sommers. Er war im RBB schon auf Radio 3 zu Gast und hat erzählt, wie er den Zeitrahmen für dieses Buch eigentlich abgesteckt hat.
Ich wollte ein Buch schreiben, das am 8. Mai beginnt, also am Tag der deutschen Kapitulation, und dann bis zum 2. September führt. Der 2. September war nämlich der Tag des eigentlichen Kriegsendes. In Europa war natürlich am 8. Mai Schluss, aber in Japan wurde weitergekämpft im Pazifik. Und der Zweite Weltkrieg endet eigentlich am 2. September. Und so hat sich automatisch der Erzählhorizont ergeben, 8. Mai bis 2. September.
Ja, und in dieser Zeit zwischen Mai und September eben lässt er sehr viele Figuren auftreten. Also Dutzende Stimmen vereint er hier. Aber die eigentliche Hauptfigur in seinem Buch ist der Sommer. Also er hat die Biografie eines Sommers geschrieben mit all der Widersprüchlichkeit und der Ambivalenz. Für die einen war das Kriegsende eben die Niederlage, für die anderen die Befreiung, und alle mussten sich irgendwie neu ausrichten. Und mit diesem Buch kann man in diese Stimmung der Zeit ganz tief reinzoomen. Also diese Monate im Sommer 1945, die wurden für mich so richtig plastisch und erlebbar. Und ich kann mir jetzt nach der Lektüre auch viel besser vorstellen, wie das damals so gewesen sein könnte.
Anne-Dore, wie schafft Oliver Hilmes es denn, dass man dieses Gefühl hat, hautnah dabei zu sein?
Ja, ich glaube, das liegt vor allem daran, dass er multiperspektivisch erzählt. Also er hat hier einen ganzen Chor an Stimmen aufgefahren. Oliver Hilmes ist auch musikalisch sehr interessiert. Er arbeitet auch als Kurator für die Stiftung Berliner Philharmoniker. Und dieses Komponieren des Buches als so eine Art vielstimmigen Gesang, das ist absolut gewollt. Also man kann das auch sozusagen lesen als so eine Art literarische Symphonie des Sommers 1945. Und das kennen wir alle, Geschichte wird immer plastisch durch persönliche Geschichten. Und man liest hier eben ganz viele Perspektiven von Tätern, von Opfern, von MitläuferInnen, von Kriminellen, von berühmten und gänzlich unbekannten Menschen. Und das Reizvolle, was mir so gut gefallen hat, ist eben diese Uneinigkeit der Stimmen. Aber das Ganze gepaart mit dem Anspruch, authentisch zu sein. Also das ist historisch verbürgt und Oliver Hilmes hat nichts dazu erfunden. Ein Beispiel vielleicht mal: er hat in einem Archiv das Tagebuch einer Hausfrau aus Berlin ausgebuddelt, Else Tietze. Und diese Frau war bisher vollkommen unbekannt. Kein Mensch kannte Else Tietze, aber in seinem Buch bekommt sie jetzt mehrere Auftritte.
Es hat mich wirklich viele Mühen gekostet, über diese Dame überhaupt etwas rauszubekommen. Sie war Witwe im Sommer 45, war schon Ende 60, Anfang 70. Und sie schreibt zum ersten Mal in ihrem Leben Tagebuch. Sie hat noch nie ein Tagebuch geschrieben, aber sie will für ihre Kinder, von denen sie nicht weiß, ob sie den Zweiten Weltkrieg überlebt haben, will sie einfach ihre Erinnerungen an diese Zeit im Frühjahr Sommer 45 aufschreiben. Und das führt uns natürlich ganz, ganz nah an die Nöte der Menschen hier in Berlin eben ran.
Ja, und wir gehen mit dieser Else Tietze durch Berlin, das in Trümmern liegt. Sie versucht, Lebensmittel zu organisieren. Sie ist natürlich in ständiger Sorge um den Verbleib ihrer Kinder. Aber das ist eben nur ein ganz kleiner Ausschnitt aus diesem Buch. Neben Else Tietze geht es zum Beispiel auch um Margot Friedländer, die berühmte Überlebende, die 1945 im KZ Theresienstadt sich dann eben neu orientiert hat. Wir lesen vom Dirigenten der Berliner Philharmoniker, Leo Borchardt hieß der. Der hat 1945 das erste Konzert nach dem Krieg dirigiert und ist dann auf tragische Weise in diesem Sommer 45 ums Leben gekommen. Und es kommen auch Täter vor, wie Heinrich Himmler, der in Haft auf eine Zyankali-Kapsel beißt, oder Hermann Göring, der auf seinen Prozess wartet. Und dann gibt es natürlich auch die Stimmen von Exilanten, also die Autorin Thea Sternheim in Paris oder natürlich die deutschsprachigen Emigrantinnen an der Westküste der USA, also Kurt Weil, Lotte Lenya, Emma Mahler-Werfel. Und Klaus Mann tritt auf, der 1945 als GI nach Deutschland kam.
Führ das doch mal aus. Was hat Klaus Mann als amerikanischer GI in Deutschland erlebt?
Ja, Klaus Mann hatte im Exil die amerikanische Staatsbürgerschaft angenommen und deswegen war er eben als Teil der US Army Sonderberichterstatter der Armeezeitung The Stars and Stripes, und als der kam er eben nach Deutschland 1945 in seine sozusagen fremde Heimat. Er war ja lange nicht da gewesen, war 38 Jahre alt und hat dann in Deutschland zum Beispiel die Pressekonferenz mit Hermann Göring besucht und darüber geschrieben. Also die Aktenlage ist ganz gut, da hatte Oliver Hilmes einiges, worauf er sich stützen konnte, weil eben Klaus Mann viel über diese Zeit geschrieben hat. Und er ist natürlich auch in München in die berühmte Poschinger Straße gefahren. Das ist die Adresse der Familie Mann. Das war dieses große Haus, das sie eben verlassen mussten. Und Klaus Mann wollte dann nachschauen, was dort während des Zweiten Weltkriegs eigentlich passiert ist.
Er kommt in dieses Haus zurück. Die Villa ist, von außen steht sie noch, aber sie ist von innen ausgeschlachtet. Man hat da also irgendwelche künstlichen Wände eingezogen, andere Wände rausgerissen. Das heißt, dieser elegante Charme, den das Haus, als die Manns da noch lebten, hatte, war weg. Und dann erfährt Klaus Mann von einer Münchnerin, dass das Haus als Lebensborn genutzt wurde, also im Grunde als Zuchtanstalt, wo die Nazis also in ihrer perversen Terminologie in Anführungszeichen Arier züchten wollten. Ja. Das Ganze entbehrt natürlich einer gewissen Komik nicht, dass das ausgerechnet in Thomas Manns Villa passiert sein soll.
Ja, und das sind eben so diese Episoden, die ganz gut zeigen, dass das Ganze hier sehr spannend erzählt ist. Also Oliver Hilmes hat den Anspruch, dass das Erzählen von Geschichte immer auch unterhaltsam sein soll und darf. Er sieht sich da in der angelsächsischen Tradition, da ist das schon lange verbreitet. Und ich habe viele Episoden jetzt mitgenommen von diesem Buch, also wie zum Beispiel die großen drei, Churchill, Stalin und Truman, in Potsdam zusammenkommen zur Potsdamer Konferenz. Sie werden da in ganz großen Villen untergebracht und laden sich dann gegenseitig tagelang erstmal zu Banketten ein. Also Stalin lässt Pianisten einfliegen, Truman genießt die Musik, aber Churchill langweilt sich dabei zum Beispiel schrecklich und geht früher nach Hause als die anderen. Und ich finde auch, dass das Cover dieses Buches die Machart ganz gut trifft. Da sieht man ein Kind, das vor Ruinen steht, also die Ruinen sind im Hintergrund, und das Kind steht eben vorne und bläst Seifenblasen. Das zeigt ganz gut diese Gleichzeitigkeit, also diese Unvereinbarkeit von Alltäglichem und Außergewöhnlichem. Und das macht das Buch, finde ich, ganz stark und auch besonders hier im Kontext der ganzen Bücher, die jetzt zum 80. Jahrestag des Kriegsendes erscheinen, weil es eben so wunderbar illustriert, also diese Neuausrichtung dieser Zeit zwischen dem Ende des Krieges und dem Hinwenden zu einer möglichen Zukunft.
Oliver Hilmes, ein Ende und ein Anfang. Wie der Sommer 1945 die Welt veränderte, ist im Siedler Verlag erschienen. 288 Seiten kosten 25 Euro. Und das Buch hat für uns aufsteigen lassen wie Seifenblasen. Anne-Dore Krohn, vielen Dank dafür.
Ich danke auch.
Nicht müde werden, sondern dem Wunder leise wie einem Vogel die Hand hinhalten. Mit diesem Gedicht von Hilde Domin begann am Freitag auf Radio 1 der Radio Day Gedichte. Das Gedicht von Hilde Domin zeigt, wie ein paar Zeilen genügen, um in uns ein Gedankenbild entstehen zu lassen. Dem Wunder leise, wie einem Vogel, die Hand hinhalten. Ein paar Zeilen genügen, uns über Worte nachdenken zu lassen. Wunder. Über Gesten leise die Hand hinhalten. Vielleicht über unser Leben sind wir müde. Ein paar Zeilen genügen. Einen ganzen Tag lang haben wir der Poesie leise die Hand hingehalten, haben Interviews geführt darüber, wie man Gedichte schreibt, wie man die herausfordernden Einladungen annimmt, vor die manche Gedichte uns stellen, haben über Rap-Texte gesprochen, über das Verhältnis von künstlicher Intelligenz und Lyrik und vieles mehr. All das können Sie auf der Homepage von Radio 1 finden. Ich spiele Ihnen gleich noch ein Gespräch vor. Wir haben am Radio Day auch ein Poesiealbum angelegt und daraus hören wir erst einmal ein Gedicht, das zum heutigen Tag passt, von Mascha Kalecko.
Osterspaziergang. Ganz unter uns? Noch ist es nicht so weit. Noch blüht kein Flieder hinterm Heckenzaune. Doch immerhin, ich hab ein neues Kleid, bürofrei und ein bisschen Frühlingslaune. Was hilft uns schon das ganze Trübsalblasen? Da weiß ich mir ein besseres Instrument. Ich pfeife drauf. Mich freut selbst kahler Rasen. Und auf das Frohsein gibt es kein Patent. Mich fährt die Stadtbahn auch ins freie Feld. Mir weht der Märzwind gleich den weit gereisten. Ich hab mein Sach diesmal auf nichts gestellt. Das kann man sich noch leisten. Blau ist der Himmel wie im Bilderbuch. Die Vögel zwitschern wie in Frühlingsträumen. Herb mischt die Waldluft sich mit Erdgeruch und frühem Duft von knospig reifen Bäumen. Die Sonne blickt schon ziemlich interessiert und wärmt beinah. Doch während ich sie lobe, verschwindet sie, von Wolken wegradiert. Es scheint, sie scheint nur Probe. Ganz unter uns? Noch kam der Lenz nicht an. Obgleich schon Dichter Frühlingslieder schrieben. Erst wenn man frei auf Bänken sitzen kann, dann wird es Zeit, sich ernstlich zu verlieben.
Wenn Sie nicht zufällig von einem Promi vorgetragen, als Songtexte vertont, von Bildern begleitet oder von unseren eigenen Kindern verfasst werden, sind Gedichte ausgesprochen schlechterin, sich zu verkaufen. Aber was, wenn die hohe Kunst des Gedichtelesens am Ende gar nicht so hoch ist? Was, wenn das eigentliche Problem mit Gedichten unsere gut gemeinten, aber falschen Annahmen davon sind, wie man sie lesen soll? Aus diesen Beobachtungen heraus hat Mark Jakic, selbst Dichter, Romanautor, Maler und Professor an der Loyola-Universität in New Orleans, 20 bescheidene Vorschläge zum Überdenken der seltsamen Tätigkeit des Lyriklesens entwickelt. Über einige dieser Vorschläge habe ich mit Mark Jakic im Rahmen des Radio Day Gedichte gesprochen. Mark Jakic, gleich Ihren ersten Vorschlag finde ich besonders einleuchtend. Wir sollten uns von der Vorstellung verabschieden, dass Gedichte unser Leben radikal verändern können. Woher kommt wohl diese Vorstellung und was können wir gegen sie tun?
I think we have this notion, or at least in the States we have this notion growing up that Poetry is this rarefied, special thing.
Ich glaube, wir haben diese Vorstellung, zumindest in den USA, dass Poesie etwas Besonderes ist. Und ich bin jemand, der gerne mit vorherrschenden Vorstellungen aufräumt. Einer dieser Ansprüche ist, dass Poesie unser Leben verändern wird. Du musst dein Leben ändern, heißt es ja in einem Gedicht von Rilke. Aber wenn man ein Gedicht liest, seien wir realistisch, wird es unser Leben wirklich verändern? Eine meiner wichtigsten Erkenntnisse über Poesie verdanke ich Andrei Codrescu, einem rumänisch-amerikanischen Schriftsteller. Er war der Erste, der mir sagte, Dichter sind subversiv. Und das schließt ein, die Vorstellung zu untergraben, dass Poesie etwas Besonderes ist. Vielleicht ist sie etwas Besonderes, aber diese Vorstellung zu untergraben ist nichts Schlechtes.
Mark Jakic, Sie sprechen in Ihren Ratschlägen eine Erfahrung an, die ich auch von mir bestens kenne. Ich zitiere: Wenn man ein Gedicht liest, ist man, bewusst oder unbewusst, permanent auf der Suche nach einer Ausrede, um das Gedicht beiseite zu legen ein neues Gedicht anzufangen oder etwas ganz anderes zu tun. Sie raten, widerstehe diesem Drang, so gut es geht, stell es dir vor, als seist du ein Buddhist, der eine hartnäckige Mücke betrachtet. Was kann denn dann passieren?
It's just a practice I found myself. I pick up a book of poems and I want to find the one I like.
Ich habe beobachtet, dass ich es mir zur Gewohnheit gemacht habe, dass wenn ich ein Gedichtband in die Hand nehme, ich nach einem Gedicht suche, das mir auf Anhieb gefällt. Ich habe dann aber die Erfahrung gemacht, dass es interessanter ist, bei einem Gedicht zu bleiben, bei dem ich intuitiv das Gefühl habe, es nicht zu mögen und zu sehen, was es mir eröffnet. Mit anderen Worten, neugierig sein, anstatt zu bewerten. Und ich denke, das ist Teil des Buddhistischen, ähnlich wie bei der Mücke. Was kann die schon anrichten? Seien wir neugieriger auf die Mücke. Sie mag lästig sein, aber sie wird nicht so viel Schaden anrichten. Betrachten wir also ein Gedicht und finden am Ende vielleicht immer noch nichts daran, was uns anspricht, was ist schon schlimm daran? Die meisten Gedichte sind eh kurz. Wir haben also nur 5 Minuten gebraucht, 10 Minuten. Und das scheint mir eine gute Zeitverwendung zu sein, eine Ausbremsung. Ich denke, gerade heutzutage ist alles, was uns ausbremst und von unserem Handy wegzieht, eine gute Sache.
Mark Jakic, Sie schreiben, ein Gedicht kann sich manchmal anfühlen wie ein verschlossener Safe, der seine eigene Zahlenkombination in sich verschließt. Sie schreiben weiter, es ist völlig okay, wenn du ein Gedicht nicht verstehst und manchmal kommt das Verständnis nie. So ist das im Leben. Verwirrung und Verwunderung überwiegen zumeist. Da fragt man sich doch aber, warum schreibt jemand überhaupt etwas, das andere nicht sofort verstehen können?
This is something I ran across a lot when I was younger, especially. Like, why is this a puzzle piece in the...
Schon in meiner Jugend hat mich diese Frage beschäftigt. Die Lehrer schienen immer das fehlende Puzzleteil zu kennen. Sie hatten die Schlüssel zum Verstehen der Gedichte. Und ich fragte mich, genau wie Sie, warum schreibt jemand so? Als ich mich mehr mit dem Lesen von Gedichten beschäftigte und mich zum Lyrikleser bekehrte, erkannte ich, dass die Verwirrung oder Komplexität eigentlich dazu führt, dass man die Dinge etwas verzerrt sieht. Anders. Die Dichterin Emily Dickinson formulierte die berühmte Zeile "Tell all the truth, but tell it slant." Also sag die ganze Wahrheit, aber sag sie schräg. Lyrik ist manchmal kompliziert, unverständlich, unzugänglich. Vielleicht, um uns eine Idee zu vermitteln, die auf die übliche, verständliche Weise nicht vermittelbar ist. Wenn man erst einmal eine Reihe komplizierter Gedichte liest, werden sie weniger kompliziert, weil man beginnt, ihre Strukturen und Muster zu verstehen. Es mag viele Muster geben, aber wenn man sie erst einmal erkennt und langsamer liest, wird kein Gedicht auf Dauer unverständlich bleiben.
Many patterns happening, but once you can discern them and slow down, no poem becomes that unintelligible after a while.
Mark Jakic, Sie schreiben, ein Gedicht zu lesen liefert keinen Gesprächsstoff. Es bringt dich zum Schweigen. Ein Gedicht zu lesen führt an die Grenzen. Es bereitet dich auf die Stille vor, die uns alle ratlos macht, den Tod. Da wir diese Sendung an einem Feiertag ausstrahlen, der mit dem Tod zu tun hat, darf ich fragen, wie bereiten uns denn Gedichte auf die Stille des Todes vor?
Ich glaube, ein wirklich gutes Gedicht bringt uns einfach zum Schweigen. Es ist wie am Ende eines Gebets, wo man Amen sagt. Und dann herrscht Stille. Diese kleine Pause, in der nichts gesagt werden muss. Und ich denke, ein gutes Gedicht berührt das Unaussprechliche. Es versetzt uns an einen Ort, an dem die Worte versagen. Aber wir versuchen es weiterhin.
Your mind in this place where, you know, words no good. But we still try.
Eine ausführliche Fassung des Gesprächs mit Mark Jakic sowie zahlreiche Interviews über Lyrik, die wir am Radio Day Gedichte geführt haben, finden Sie auf radio1.de.
Lesegold. Das Beste aus dem Literaturangebot der ARD.
Feiertage sind ja eine gute Gelegenheit, sich mal wieder einen Klassiker vorzunehmen. Wenn schon nicht lesend, so doch hörend. Und da hätte ich eine Empfehlung für Sie. Die Hörspieladaption eines Klassikers der russischen Literatur, des Romans Oblomow von Iwan Gontscharow. Die Titelfigur Oblomow ist ein adliger Gutsbesitzer, der sich aufgrund der politischen Situation zur Wirkungslosigkeit verurteilt sieht. Passiv und ohne jeden Antrieb verbringt er die meiste Zeit des Tages im Bett. Oblomow ist ein ausgesprochener Faulpelz. Nichts bringt er zustande. Die einfachsten Dinge sind zu viel für ihn. Wie wir in dieser Szene vom Anfang des Romans hören.
Fast nichts konnte ihn aus dem Hause locken. Er verschanzte sich mit jedem Tag immer mehr in seiner Wohnung. Nur seinem Freund Andrei Iwanitsch Stolz gelang es, Oblomow unter Menschen zu bringen. Aber Stolz verreiste oft. Und ohne ihn gab sich Oblomow gänzlich seinem Alleinsein hin. Das Liegen war für Ilja Iljitsch weder eine Notwendigkeit wie für einen Kranken oder einen Schläfrigen, noch eine Zufälligkeit wie für einen Ermüdeten, noch ein Vergnügen wie für einen Faulen. Es war sein normaler Zustand. Er lag immer in demselben Raum, der ihm als Schlaf-, Arbeits- und Empfangszimmer diente. Es gab noch drei Zimmer, doch er blickte selten hinein. Höchstens des Morgens, wenn sein Diener Sachar das Arbeitszimmer fegte, was aber nicht täglich geschah. Ilja Iljitsch war gegen seine Gewohnheit sehr früh um 8 Uhr aufgewacht. Auf seinem Gesicht drückten sich abwechselnd bald Angst, bald Traurigkeit, bald Ärger aus. Er hatte am Tag zuvor einen unangenehmen Brief von seinem Gutsverwalter erhalten. Man kann sich denken, über welche Unannehmlichkeiten ein Gutsverwalter schreiben kann. Von Missernte, Zahlungsrückständen, Verringerungen der Einnahmen und so weiter und so weiter. Ilja Iljitsch Oblomow hatte sich vorgenommen, aufzustehen, sich zu waschen und, nachdem er Tee getrunken haben würde, gründlich nachzudenken, manches in Erwägung zu ziehen, zu notieren, sich überhaupt der Sache ganz zu widmen. Er lag eine halbe Stunde lang da und quälte sich mit diesem Vorsatze ab.
Was soll das? Wahrhaftig, man muss doch ein Gewissen haben. Es ist Zeit, mit der Arbeit zu beginnen. Wenn man sich so gehen lässt, so...
Sachar! Sachar!
Ins Zimmer trat ein älterer, kahlköpfiger Mann in einem grauen Rock, der ein Loch unter der Achselhöhle hatte, aus dem ein Hemdzipfel hervorschaute. In seinen Gedanken versunken, bemerkte Ilja Iljitsch Sachar lange Zeit nicht, der schweigend vor ihm stand. Die beiden lebten schon lange beisammen. Sachar hatte den kleinen Oblomow auf dem Arm getragen und Ilja Iljitsch hatte ihn noch als einen jungen, beweglichen, gefräßigen und schelmischen Burschen gekannt. Ebenso wie Ilja Iljitsch ohne Sachars Hilfe weder aufstehen, noch schlafen gehen, noch sich kämmen, anziehen und Mittagessen konnte, konnte sich auch Sachar keinen anderen Herrn als Ilja Iljitsch denken und sich keine andere Existenz vorstellen als diese, die darin bestand, dass er ihn ankleidete, fütterte, ihm Grobheiten sagte, ihn betrog und belog und dabei innerlich doch anbetete.
Was hast du?
Sie haben mich gerufen.
Weshalb habe ich dich denn gerufen? Ich weiß es nicht mehr. Geh in dein Zimmer zurück, vielleicht fällt es mir wieder ein.
Sachar ging. Ilja Iljitsch blieb liegen und dachte wieder über den verfluchten Brief nach. Es verging eine Viertelstunde.
Sachar
kam, blieb etwa 2 Minuten stehen, indem er seinen Herrn ungnädig ein wenig von der Seite anblickte und ging dann zur Tür.
Wohin denn?
Sie sagten nichts. Warum soll ich dann unnütz dastehen?
Du siehst, ich habe Sorgen. Warte also. Suche den Brief, den ich gestern vom Gutsverwalter bekommen habe. Wo hast du ihn hingetan?
Welchen Brief? Ich habe keinen Brief gesehen.
Du hast ihn ja selbst dem Briefträger abgenommen. Das war ein ganz schmutziger Brief.
Woher soll ich wissen, wo sie ihn hingelegt haben? Ach,
du weißt nie etwas.
Und egal, ob sie jetzt liegen bleiben, was lesen, einen verlorenen Brief suchen oder einen Klassiker aus dem Regal nehmen. Viel Vergnügen, bis zur nächsten Folge.